Könnt ihr mich hören? Guten Morgen. Sehr gut. Schön, euch zu sehen, auch so dicht zu sehen und nicht so weit weg, wie sonst im Kino. Ja, danke Margot für deine voll gute Geschichte. Ich hatte die auch eingebaut. Aber gar kein Problem. Wie meinst du das jetzt? Also, nee, also du warst ja jetzt dran und jetzt bin ja ich dran, oder bist du jetzt fertig, oder? Ach so. Ich habe was im Auge. Nö, so alles gut. Also jetzt bleib doch einfach mal. Genau. Nix. Ja, okay, wenn du meinst, dann komm halt mal ein bisschen her. Also, na, ist doch alles gut? Na.
Darf ich es dir wegmachen?
Wegmachen?
Du denkst was.
Ach da.
Im Auge ist das was.
Echt? Ja, dann mach's einmal weg.
Vorsichtig?
Ja, vorsichtig. Anderthalb Meter. Ah! Echt? Versplitter in meinem Auge?
Okay. Hast du gar nichts gesehen?
Na, habe ich gar nichts gesehen. Ja, danke.
Bitte?
Sehe ich dich auch besser? Ja, danke schön. Ja, dass man so alles in den Augen hat. Verstehen statt verurteilen, habe ich mal die Predigt genannt. Wolfi, hast du mal die erste Folie? Nee, die davor? Ja, noch eine weiter. Geise. Verstehen statt verurteilen. Gesunde Beziehungen bauen durch Kritik, die sich positiv auswirkt, habe ich das mal genannt. Und ja, ich weiß nicht, wie du mit Kritik umgehst, wie du Kritik übst. Wir sind ja viel in Beziehungen, in der Ehe, in der Familie, mit der Schwiegermama, mit der Kleingruppe, mit Gemeinde. Und da, genau, dürfen wir das überhaupt? Gibt es Kritik? Gibt es Feedback? Manchmal passt mir das nicht so gut, wie der andere sich verhält. Und wir haben so unterschiedliche Strategien. Also ich weiß nicht, wie du gelernt hast, mit Kritik umzugehen von daheim. Gibt es die Strategie des Rückzugs oder die Strategie des Angriffs? Da ist jeder ganz unterschiedlich geprägt. Oder manche sagen, nee, Kritik spreche ich auch gar nicht erst an. Ja, und wie hat sich Jesus das eigentlich gedacht, so mit Feedback geben, mit Kritik? Dürfen wir das überhaupt? Ist das gut? Und ich habe sehr viel eigene Erfahrungen gemacht mit einem Nicht-Ansprechen von Dingen, die Beziehungen stören. Und das kann Beziehungen ganz schön belasten. Und Beziehungen leiden darunter und sie können auch darunter zerbrechen. Das ist meine Erfahrung. Und ich habe so gedacht, in diesem Ganzen selber damit Berührungen machen, dass wir Frommen gar keine, wie soll ich das ausdrücken? Wir haben oft so, wir sagen dann, ich bete dann für die Person oder ich habe ja vergeben. So, aber es ist in der Beziehung irgendwie noch nicht gut geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe das oft von zu Hause gehört, wo ich gemerkt habe, also die Beziehung ist belastet und ich habe immer nur gehört, ja, muss er vergeben. Hast du noch nicht vergeben? So, und ich habe immer gerungen und natürlich will ich vergeben, aber da ist noch irgendwas. Ja, und da möchte ich euch einfach ein bisschen mit reinnehmen, wie wir wirklich gut Kritik üben können, dass es die Beziehung stärkt und sogar vertieft. Ich habe euch eine PowerPoint mitgebracht, eine nächste Folie. Ich muss ein bisschen ausholen und um das so ein bisschen nochmal zurück. Diese. Genau, also ich hole ein bisschen aus und komme dann so zu dem Punkt, wo ich hinkommen möchte. Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Ich weiß nicht, würdest du da zustimmen? Würdet ihr da zustimmen? Ja, also Beziehungen sind ganz unglaublich wichtig für uns. Da blühen wir auf, da findet das Leben statt, finde ich. Wir waren jetzt im Sommer am Bodensee im Urlaub und hatten eine andere Familie kennengelernt. Die waren aus Spanien und die Kinder haben sich total gut mit denen verstanden. Und wir haben uns dann so ein bisschen angefreundet, haben viel zusammen gegessen, am See gesessen, gegrillt und ganz viel zusammen gemacht. Die Kinder haben viel zusammen gemacht. Es waren schöne Begegnungen. Und als dann der Abreisetag war, dann haben wir uns verabschiedet. Die sind 1200 Kilometer nach Valencia gefahren und wir standen da irgendwie so ein bisschen hilflos. Ja, irgendwie sehen wir die nicht mehr und es war ein total schöner Urlaub und der Urlaub war so schön und beschenkt durch diese Begegnung. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also wir hätten wahrscheinlich irgendwo auf Mallorca in dem besten Hotel sitzen können, aber wenn wir diese Begegnungen nicht gehabt hätten, dann wäre da vielleicht nur halb so schön gewesen. Nächste Folie. Und das ist ganz tief in uns Menschen drin. Ich habe da mal ein Zitat gefunden von John Ortberg, der sagt, der Wunsch dazu zu gehören und sich und anderen anzuschließen, zu lieben und geliebt zu werden, gehört zu den leidenschaftlichsten Sehnsüchten der Seele. Das ist ganz tief in uns drin, schon in uns Kindern, aber auch noch in uns Erwachsenen natürlich. Und und die Bibel spricht auch davon, von dieser Sehnsucht, von diesem Ganzsein. Ich habe das mal hier aufgemalt. Hab das mal so ein bisschen, dieses Beziehungsdreieck, da bin ich, da bist du, da bin ich und da ist Gott. Und die Bibel erzählt davon, dass dieses Miteinander total gut war am Anfang, also im Paradies. Und das ist ja dann zerbrochen. Und dann erzählt die Bibel diese Geschichte über die Propheten von einem Konzept, das nennt sich Shalom, der vielleicht schon mal gehört. Und das bedeutet eigentlich sowas wie Ganzsein oder Heilsein mit in der Beziehung zu Gott, zum anderen, aber auch zu mir selber. Genau, und also weil Gott uns ja geschaffen hat und genau dieses sagt, es ist so eine tiefe, tiefe Sehnsucht, in Beziehung zu sein und mit Menschen in Kontakt zu sein. Ja, und die große Tragik ist aber, dass wir das irgendwie nicht so ganz hinbekommen, also dass wir uns verletzen. Jemand hat mir neulich etwas geschrieben und hat gesagt, also wenn wir uns verletzen, dann ist es wie ein Papier, was du zerreißt und dann sagst du, ja, jetzt ist es kaputt, aber kann man das nicht wieder irgendwie zusammenflicken? Sag, nee, das Papier ist kaputt. Ja. Genau. Und dann erzählt Jesus in der sogenannten Bergpredigt, das habe ich mal hingeschrieben. Wer das jetzt nicht kennt, was ist die Bergpredigt? Das ist einfach eine zusammenhängende Rede, die Jesus zu seinen Jüngern hält. Da hat er sich auf so einen Berg gesetzt und dann war da so eine Einbuchtung und da konnte er gut etwas erzählen und hat eigentlich davon erzählt, wie das so ist, dieses Konzept in Beziehung zu sein. Und er hat davon erzählt, wie das ist, wenn ich in Beziehung bin zu meinem Vater, davon hat er erzählt und wie sich das auswirkt im Miteinander. Genau, das lesen wir in Matthäus 5-7, ganz bekannte Verse. Und vielleicht kennt ihr da ganz bekannte Stellen draus. Vielleicht könnt ihr auch mal reinrufen, Bergpredigt, was kommt euch da so? Selig sind die, genau, so geht's los. Selig sind die Armen im Geist. Ja, was noch? Fällt euch noch was ein? Über das Sorgen machen, genau. Ganz zentral dann das Vaterunser vom Beten. Hey, wie sollen wir eigentlich beten? Wie sollen wir eigentlich in Beziehung treten, diesem Gott? Wenn du zwei Hemden hast, dann gib ein Hemd dem anderen, steht da drin zum Beispiel. Und eben auch diese Geschichte mit dem Splitter und dem Balken. Die lesen wir gleich. Und die Bergpredigt ist kein Katalog, das möchte ich nochmal betonen, von richtig oder falsch machen. Also manchmal, wenn wir das so lesen, dann erdrückt mich das manchmal, dass ich so denke, macht euch keine Sorgen, gib dein Hemd ab. Du hast einen Splitter, guck doch mal auf deinen Balken, wo ich denke, schaffe ich alles gar nicht. Und das Konzept, was Jesus eigentlich uns vorstellen möchte, ist, wenn du in ganz enger Verbindung mit diesem Gott lebst, dann klappt es hier auch in der Beziehung zu dir und auch im Miteinander. Das ist eigentlich die Aussage der Bergpredigt. Genau, bevor wir jetzt den Text lesen, will ich noch ein zweites Ding erklären, und zwar die Pharisäer. Und es war ganz wichtig zu überlegen, zu wem hat er denn gesprochen? Also er hat zu seinen Jüngern gesprochen und diese Jünger haben ein Beziehungskonzept erlebt, was von den Pharisäern geprägt war. Und das sah folgendermaßen aus. Also die Pharisäer, kennt ihr ja so ein bisschen, so wenn man vielleicht dran denkt, die waren eher so ein bisschen selbstgerecht. Dann haben sie geguckt, dass jeder das auch richtig macht, was man so fromm tut. Und sie haben eigentlich das Du, also den anderen, in eine Position gebracht von Bedrückung, von Verachtung, von du bist ja nichts und haben von dem anderen ständig gefordert, etwas richtig zu machen, damit der Pharisäer sich richtig fühlt. Das war dieses Beziehungskonzept. Und damit sind die quasi groß geworden. Und die Pharisäer haben im Prinzip gesagt, also du kannst Gott lieben, oder sie haben gesagt, wir lieben ja Gott, weil wir alles richtig machen, und haben aber das Du verachtet in ihrem Herzen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, krass, und Gott möchte es nicht, dass wir den anderen verachten. Deswegen habe ich das auch genannt, verstehen statt verurteilen oder verachten. Und wie kommen wir denn dahin, dass wir den anderen nicht verachten, wenn er schräg ist, komisch, nicht so fromm? Und ich möchte noch mal kurz was erzählen. Und zwar hatten wir Besuch von Freunden, die wir schon sehr lange kennen, und die haben erzählt von ihrer Gemeinde. Und da gibt es einen Gemeindeleiter, der schon sehr lange diese Gemeinde geleitet hat. Er hat sie sogar gegründet. Und sie hat erzählt, also die Leute, also es ist wirklich so eine Angstkultur. Man fühlt sich nicht mehr frei. Man traut sich nicht mehr, sich zu begegnen. Da ist Distanz drin. Und sie hat dann so überlegt, und weißt du, ich glaube, das kommt daher, dass diese eine Person ständig den anderen kritisiert. Und das auf so eine subtile Art und Weise. Genau, das fand ich irgendwie krass, wie es eine Kultur zerstören kann. Und das kann auch unsere Familienkultur, unsere Ehekultur und Gemeindekultur zerstören. Habt ihr also vielleicht so einen Zettel auf eurem Platz gefunden und da ist der Text? Und wir fangen mal an mit den ersten beiden Versen aus Matthäus 7, 1 bis 5. Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Genau, ich habe sehr lange über diese Verse nachgedacht, was Jesus da eigentlich sagen will. Und ich habe so gemerkt, okay, ich habe schon relativ viel darüber gehört und ich hatte so diese innere Hab-Acht-Stellung gleich eingenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, jemand will etwas sagen, eine Meinung zu etwas, vielleicht auch etwas beurteilen und sagt gleich, ach nee, das darf ich ja gar nicht. So, weil Gott sagt ja, ich darf gar nicht richten. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe mich neulich mit einer Person unterhalten und die war ganz vorsichtig und hat sofort, nee, bloß nicht und ich habe Angst und dann straft Gott mich oder behandelt mich genauso. Aber ich glaube, das will Gott gar nicht sagen, dass er irgendwie, pass auf, kleines Auge, was du tust oder kleine Hand, was du tust, sondern er sagt eher, also wenn du in dieser Beziehung, du und ich, wenn das gut klappen soll, dann behandel den anderen so eigentlich, wie du auch behandelt werden möchtest. Und wenn du den anderen verachtest, kommt es wie ein Bumerang eigentlich zu dir zurück. Ja. Ein Beispiel dafür, was ich denke, was es ganz gut ausdrückt, was Jesus da eigentlich sagen möchte. Stellt euch vor, ihr seid am Spielplatz und sitzt auf einer Bank und ihr beobachtet eine Mutter, die ihr Kind anschaukelt auf der Schaukel und gleichzeitig in ihr Handy guckt. Was denkt ihr da? Ich habe gedacht, das ist aber keine gute Mutter, die sollte viel mehr Aufmerksamkeit ihrem Kind schenken. Zack. Das ist, glaube ich, genau dieses Richten, was Jesus meint. Und ich hatte natürlich keine Beziehung zu dieser Frau, aber ich mit diesem Urteil in meinem Herzen war ich 5 Schritte davon entfernt, eine überhaupt aufzubauen, weil ich ja schon wusste, wie sie ist. Und vielleicht hat diese Frau einfach nur eine wichtige Nachricht an ihre Mutter geschrieben, weil vielleicht eine Person verstorben ist, die ihr nahesteht. Vielleicht muss sie nebenher arbeiten, ist alleinerziehend und war eine Woche krank und muss das gerade irgendwie nebenher gebacken kriegen. So, und plötzlich habe ich eine ganz andere Sicht auf diese Person. Machst du mal weiter? Ja, also ich habe diesen beiden Versen die Überschrift gegeben, nimm nicht die Stellung ein, die nur Gott zusteht. Also diese Herzenshaltung, ich weiß es doch schon. Ich überhebe mich dadurch. Versuch dich in andere Menschen reinzuversetzen. Was könnte diese Frau bewegen? Habe ich noch ein paar andere Tipps so, die ich weitergeben möchte. Selbstreflexion, was geht eigentlich gerade in mir vor? Mein Mann kommt nach Hause, ich rege mich furchtbar auf, dass er nicht pünktlich nach Hause kommt. Ich bin völlig auf 180 und natürlich hat er Schuld, dass ich jetzt so abgehe. Und erst bei diesem selber über mich nachdenken, was ist eigentlich gerade in mir, merke ich, bin völlig gestresst, ich bin eigentlich völlig überfordert. Es liegt eigentlich gar nicht an diesem zu spät kommen, sondern es ist etwas in mir. Genau. Dann habe ich noch kritisiere. Nur eine Sache, ein Verhalten, eine Eigenart, aber niemals eine Person. Da muss ich mich, also ertappe ich mich immer bei den Kindern oft, bei meinen eigenen Kindern. War ja klar, dass du eine Note nach Hause bringst, denn du warst ja faul. So, du bist faul, bleib nur hängen. Oder ich bin faul im Inneren. Also da einfach ein bisschen sensibel, werd sensibel einfach wie, also was kritisiere ich denn? Du kommst immer zu spät, du bist nicht fleißig, du bist. Merke ich oft gar nicht. Und dann als letztes geht es mir um eine Geschmackfrage oder um ein Verhalten, das Beziehungen stört oder zerstört. So nochmal als zum drüber nachdenken, wenn ich Feedback gebe. Also heute war die Auswahl der Lieder ja wieder so. Genau, ist es mein Geschmack oder ist es etwas, was das Miteinander jetzt gerade stört oder zerstört? Gehen wir mal weiter, Verse 3 und 4. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus dem Auge zu ziehen, aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Ja, der eigene Balken. Ich habe da mal einen mitgebracht. Also, so könnte der vielleicht aussehen. Wenn ich den vor meinem Auge halte, dann bin ich ziemlich blind für den anderen. Genau, und was meint jetzt Jesus eigentlich genau mit diesen Balken und was ist denn damit gemeint? Ich noch mal ein Bild. Wieder, da sind wieder das Ich und da ist das Du und da ist der Balken und ich habe das auch mal die eigenen Schattenseiten genannt. Und ich habe den Schatten auch schon mal hier aufgemalt. Wenn ihr mal überlegt, so was ist denn alles so in meinem Inneren an Schattenseiten drin, könnt ihr vielleicht mal reinrufen. Ich habe es vorhin schon genannt, meine eigene Angst zum Beispiel. Wenn Tobi zu spät kommt, habe ich echt Angst, dass ich hier völlig untergehe im Alltagschaos. Mir ist noch eingefallen, Minderwert. Fällt euch noch was ein, was wir so in uns tragen und nicht so gerne angucken? Schwäche. Ja, Verletzung, ja. Ja, was noch? Ja, Neid, genau. Stolz. Ja. Enttäuschung. Ich habe keinen Platz mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Enttäuschung. Wie in dieser Geschichte mit der Wäsche. Also man sollte ja mal der Nachbarin sagen, sie sollte das Waschmittel ändern und was war noch? Mal hingehen, Waschmittel ändern. Das Waschmittel ändern, ne? Also man sollte ja mal zu dem anderen hingehen und sagen, was der alles anders machen könnte. Und dann hat der Mann die Fenster geputzt und plötzlich war die Sicht ganz anders auf diese Dinge. Aber die beiden oder diese Frau wollte nicht ihr Fenster putzen. Und so ist es manchmal bei uns. Wir wollen diesen Bereich nicht anschauen, weil er sehr schmerzhaft ist. Es tut weh, diese Verletzungen wieder zu spüren, die eigene Schwäche, die eigene Angst, den Minderwert. Und ich glaube, das ist das, was Jesus sagt. Wir müssen uns diesen Dingen stellen, weil wir sie sonst auf den anderen projizieren. Nennt sich Projektion. Und das alles, was in mir ist, werfe ich im Streit oder in meiner Unzufriedenheit auf den anderen. Machst du mal weiter? Deswegen habe ich das genannt, nimm zuerst deine eigenen Schattenseiten wahr. Das hier. Ich habe mit einer sehr wichtigen Person in meinem Leben ein halbes Jahr keinen Kontakt gehabt, weil ich in die Beziehung gehen wollte, mich verletzlich gemacht habe und gemerkt habe, da ist etwas von diesen Dingen in ihr, dass sie nicht mit mir in Beziehung gehen kann, weil sie damit wieder in Berührung kommt. Und das ist so schmerzhaft gewesen. Deswegen eine Ermutigung, diese Dinge euch anzugucken. Dafür braucht es Zeit. Habe ich das, was mich am anderen stört, nicht an mir? Also habe ich das, was mich am anderen stört, vielleicht ist das etwas in mir drin. Der andere ist eigentlich ein Spiegel für mich. Möchte ich euch mitgeben. Also hört sich nicht so schön an, ich weiß. Und ich bin da viele eigene Tode gestorben und da ist auch ganz viel in mir zerbrochen, dass ich das begriffen habe. Aber es war sehr heilsam. Werfe ich dem anderen etwas vor, was ich mir selbst nicht erlaube? Dazu mal zwei Beispiele. Ich gehe durch den Supermarkt und sehe mitten im Weg einen Einkaufswagen stehen. Rege mich voll drüber auf. Wer kann nicht einfach den Einkaufswagen stehen lassen? Genau. Und natürlich ist der andere schuld. Und wie kann man nur? Und haben die das nicht gelernt? Und im drüber nachdenken merke ich, ich habe eigentlich selber hier ein Problem, anderen nicht zur Last fallen zu wollen. Und projiziere das auf den anderen, ausgelöst durch den Einkaufswagen. Versteht ihr das? Zweites Beispiel. Ich bin eine Frau, die sehr viel stemmen kann und sehr viel wirbeln kann und immer in Action ist. Und mein Mann, der kann sich aufs Sofa setzen. Der ist einfach nur da. Voll furchtbar. Gibt doch so viel zu tun. Und das hat mich so fuchsig gemacht, gell? Voll gut, dass du so bist. Du hast mir eigentlich meinen eigenen Spiegel vorgehalten. Und zwar habe ich dadurch gemerkt, dass mich das so aufgeregt hat, dass ich mir das selber nicht eingestehen kann, mich auszuruhen. Das habe ich nicht gelernt. immer in Betrieb sein. Der andere ist mir ein Spiegel geworden. Dass es mir gut tut, möchte ich mich auszuruhen. Nächste Folie. Fünfter Vers. Ach so, das habe ich vergessen. Das ist voll wichtig. Diese Dinge, die wir nicht anschauen wollen, wenn wir unbarmherzig mit diesen Dingen umgehen in unserem eigenen Leben, also wenn ich unbarmherzig sage, oh, jetzt hast du wieder Angst oder jetzt bist du wieder neidisch oder jetzt hast du wieder enttäuscht, wenn wir die nicht umarmen, sage ich mal, dann können wir auch den anderen nicht annehmen. Weil wir ständig, wenn wir das in uns selber ablehnen, lehnen wir es immer auch im anderen ab. Und deswegen habe ich das hier mitgebracht. Wir verbringen jede Sekunde unseres Lebens mit uns selbst von Anfang bis Ende. Lohnt es sich da nicht, uns selbst zu mögen und nett zu sein? Stichwort Selbstfürsorge und Achtsamkeit. Was tust du für dich, dass es dir gut geht? Nächste Folie. Ja, und dann sprich, also das davor war ja, also wenn du Kritik oder Feedback geben möchtest, nimm zuerst deine eigenen Schattenseiten wahr und als letztes habe ich, und dann sprich, ungutes Verhalten aus einer Nähe und Verletzlichkeit heraus. Aus einer Nähe und Verletzlichkeit heraus. Was meine ich damit? Oder ich lese nochmal Vers 5. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, also hier meine Schattenseiten anzuschauen. Dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Also wenn ich das hier angucke in mir, kann ich tatsächlich, so wie die Margot auf mich zukam, diesen Splitter entfernen. Und wir sollen und dürfen das im anderen. Es ist nicht schlimm oder schlecht. Es ist nur die Art und Weise, wie mache ich das, sogar heilsam. Und als du auf mich zugekommen bist, also du hast nicht von deinem Platz aus mir den Splitter rausziehen können, sondern du brauchtest Nähe. Genau. Es braucht Nähe und Verletzlichkeit. Damit meine ich, zu kommunizieren, was fühle ich denn gerade in mir? Also wenn ich zum Beispiel... Also ich habe zum Beispiel ganz große Schwierigkeiten zu sagen, ich brauche Hilfe. Und ich mache mich verletzlich, wenn ich zu meinem Mann sage, kannst du mich darin unterstützen? Fühlt sich erstmal so, also ich mache mich verletzlich. Und dennoch ist es, glaube ich, ein gutes Mittel, um in Nähe und in einem vertrauensvollen Miteinander zu sein. Ein Beispiel, was vielleicht nicht ganz so gut ist, andere Gemeinde. Leitung des BU-Unterrichts bekommt eine E-Mail. Liebes Leitungsteam, schön, dass ihr euch Gedanken macht, wie wir mit der Corona-Krise umgehen können, aber ich finde das total daneben, was ihr da für Maßnahmen ergreift und finde, wir sollten als Christen ... So, als E-Mail einfach mal so hingeknallt und dann starteten Versuche, dass man irgendwie persönlich ins Gespräch kam und das wurde dann aber abgeblockt. Und ich glaube, dass das auch nicht dazu beiträgt, Beziehungen so auf diese Art und Weise zu bauen. Mit, ich schreibe eine E-Mail, ich knall's hin, vielleicht eine Textnachricht. Deswegen habe ich den ersten Punkt genannt, suche immer das persönliche Gespräch und nimm dir Zeit dafür. Also solche Dinge anzusprechen, kann man nicht zwischen Tür und Angel und auch nicht aus diesen Gefühlen, die Gefühle so von an 80 sind, heraussprechen. Nimm dir Zeit dafür. Ja, zweiter Tipp vielleicht noch, sende immer Ich-Botschaften. Also es ist was anderes, wenn ich sag, weil du zu spät kommst, bin ich traurig oder bin ich verletzt. Sondern zu sagen, ich habe jetzt gerade wahrgenommen, du kommst zu spät und das macht was mit mir einfach. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. So, immer bei dir bleiben. Ich fühle mich überfordert, ich bereite mich gut vor und du kommst zu spät, das macht was mit mir. So. Und nicht, hey, du kommst zu spät. Total doof. Sei bereit, den Prozess der Aufrichtung und Korrektur mitzugehen, habe ich noch so als letztes. Ja, dass wenn wir manchmal was beim anderen merken, dass wir es ihm nicht hinknallen, sondern wirklich vielleicht uns oder einfach nachfragen, wie geht's dir damit, so diese Meile mitzugehen. Wie kann ich dir dabei helfen, so in die Richtung. Ja, vielleicht nochmal als Abschluss, bevor wir das nochmal zusammenfassen. Eine Wissenschaftlerin, Greene Brown heißt die, die hat untersucht, wie sich Verletzlichkeit in Beziehungen auswirkt. Und die hat gesagt, dass sich verletzlich zu machen in Beziehungen die Grundlage für ein erfülltes Leben ist. Fand ich total schön. Weil wir dadurch in eine tiefe Verbundenheit kommen und in ein glückliches Sein gelangen durch diese Verletzlichkeit. Verstehen statt verurteilen. Jetzt haben wir ganz viel gehört. Gehen wir nochmal 5 Punkte durch. Kritik üben, Feedback erwünscht. Ja, wir dürfen das. Das ist nicht irgendwie ungeistlich oder nicht fromm oder wie auch immer. Zweitens, prüfe dein Inneres. Verurteile ich die Herzensregungen des anderen? Also urteile ich über etwas, was ich gar nicht wissen kann. Beispiel mit dieser Frau und der Schaukel. Schau dir zuerst deine eigenen Fehler und Schattenseiten an, bevor ich ein Feedback gebe. Hat das, was ich gerade kritisiere, was mit mir zu tun? Und erst mit dieser freien Sicht sprich das aus, was dich ärgert und mach dich dabei nahbar und verletzlich. Genau. Soweit von mir. Dankeschön fürs Zuhören.